Ich bin jetzt.
Wie traurig das ist. Es ist Heiligabend und ihr habt nichts anderes im Sinn, als euch wegen Geld anzubrüllen? Jetzt erzähle ich euch mal was. Mein schönstes Weihnachtsfest hatte ich mit einer Mutter in unserem ersten Haus, in Flatbush. Wir waren pleite, ohne Heizung und warmes Wasser. Und das Dach war undicht. Aber wir waren glücklich. Und weißt du wieso?
Weil ihr euch hattet.
Nein, wir hatten Wodka. Und jetzt kommt rein, wir trinken einen.
Advent, Advent, ein jeder rennt. Im Kaufhaus sieht man Menschen flitzen, an Fenstern grelle Lichter blitzen. Auch seit November hängt nun schon der Weihnachtsmann dort am Balkon. Die Hausfrau überlegt seit Wochen, was tut sie wann an Weihnachten kochen? Wo ist die Besinnlichkeit in dieser Vorweihnachtszeit? Der Plätzchenduft, der Kerzenschimmer, Geschenke basteln im warmen Zimmer, Weihnachtslieder und Geschichten, die von der Geburt Jesu berichten. Ich wünsche euch für die kommende Zeit etwas mehr von der Besinnlichkeit. Klaus Gödel, 1960 geboren.
Noch ist Herbst nicht ganz entflohen, aber als Knecht Ruprecht schon kommt der Winter hergeschritten und alsbald aus Schnee und Mitten klingt des Schlittenglöckleins Ton. Und was jüngst noch fern und nah bunt auf uns herniedersah, weiß sind Türme, Dächer, Zweige und das Jahr geht auf die Neige. Und das schönste Fest ist da. Tag du der Geburt des Herrn, heute bist du uns noch fern, aber Tannen, Engel, Fahnen lassen uns den Tag schon ahnen und wir sehen schon den Stern. Theodor Fontane, geboren 1819.
Dadgeflüster 2.0, liebe Dadgeflüster-Gemeinde, es wird kuschelig, es wird muckelig, seit es geschneit hat, bin ich in Weihnachtsstimmung und deswegen werden wir euch die nächsten 4 Wochen mit Gedichten in diesen Podcast hereinleiten. Und das waren die ersten 2 Gedichte, das eine von dem Herrn Gödel und das andere von dem Herrn Fontane, alles zu finden auf gedichtefüralle.de und wir haben uns da was Schönes rausgesucht und uns heute angetan, euch das vorzulesen oder euch angetan, dass wir es vorlesen, wie man es nimmt und wie man möchte. Herzlich willkommen zur Folge Advent, Advent Nummer 1. Kurz vor Jahresende, mir zugeschaltet, live aus den Bahamas vom Strand, der Ingo. Grüß dich.
Grüezi wohl und hi ho diggidi. Das fällt mir gerade wieder an der Stelle auf. Ich muss ja an der Stelle zugeben, dass ich an sich immer ein kleiner Grinch gewesen bin. Und ja, durch meine Frau allerdings schon ein wenig mehr Liebe für die Weihnachtszeit entdeckt habe und jetzt gespannt bin. Ich erinnere mich daran, wie begeistert du mir davon erzählt hast, zu Weihnachten leuchtende Kinderaugen zu sehen und dass das Ganze nochmal ein völlig neues Licht setzt. Darauf bin ich gespannt, deswegen weiß ich noch nicht, ob wir in dieser Adventszeit dann unsere Streitfolge hinkriegen. Ja, das wäre vielleicht früher noch leichter möglich gewesen, aber vielleicht nehme ich den Part des Grinch-Seins so ein bisschen ein.
Ja, wer weiß, vielleicht kippt die Stimmung noch. Das kann natürlich sein, war, dass die Weihnachtszeit so stressig wird. Deswegen habe ich mir auch dieses Eingangsgedicht ausgesucht, weil ich es ganz schön fand, da nochmal den mahnenden Zeigefinger zu heben, dass man doch die Advents- und Weihnachtszeit besinnlich, ruhig und auch entspannt angeht. Der Rest ist sowieso anstrengend genug. Und wenn man dann noch von Geschäft zu Geschäft hetzt und sich die ganzen Feierlichkeiten überlegt und Geschenke hier und Geschenke da und alles nur in Stress endet, dann hat ja keiner was davon. Deswegen nutzt nicht nur unseren Podcast, um euch einzuschläfern, sondern nutzt auch die Weihnachtszeit, um runterzukommen. Und schon habt ihr das Rundum-Wohlfühl-Entspannungspaket. So ist der Plan. Oder bist du, wie sie es bei euch? Seid ihr die krassen aufgedrehten kurz vor Weihnachten und am 23. nochmal loshetzen oder macht ihr es entspannter?
Also ich muss zugeben, ich hatte dieses Jahr dezent die kleine Hoffnung, vor meiner Frau fertig zu sein. Mit Weihnachten bin ich auch fast fertig und der Adventskalender meiner Frau war auch so weit vorbereitet und fast fertig. Ich muss sie noch eintüten, ich bastel den so ein bisschen selber. Und das habe ich alles jetzt schon seit Anfang November soweit vorbereitet und war richtig stolz und habe mich super doll gefreut, wie weit ich doch schon bin. Und ja, dann erzählte mir meine Frau vor anderthalb Wochen, glaube ich, oder Anfang der letzten Woche, dass sie jetzt komplett mit allem durch ist, sowohl Nikolaus als auch Weihnachten. Und ich saß wieder da und dachte mir, gut, meine Frau ist wieder vor mir fertig. Man muss dazu sagen, meine Frau kümmert sich um Geschenke für die Schwiegereltern, Geschenke für meine Mutter, Geschenke für mich und Geschenke für alle etwaigen anderen Leute, die irgendwas kriegen sollen. Meine Aufgabe ist nur, Geschenke für meine Frau zu besorgen. Und ich brauche trotzdem länger als sie. Aber da kann man nichts machen. Es gibt eben Leute, die sowas können.
Du bist halt bedachter. Ja. Oder ist es so wie mit den Büchern der letzten Folge, dass du nicht anfangen darfst, bevor sie fertig ist?
So ein bisschen. Nee, nicht ganz so. Das Problem ist, man muss dazu sagen, dass meine Frau keine, also doch inzwischen schon, also seit diesem Jahr pflegt sie einen Wunschzettel, weil es bei uns so eine kleine Tradition gibt, dass man entsprechend einfach einen Wunschzettel hat, wo man Dinge notieren kann, die man gerne haben möchte, wo man aber zu geizig ist, sie sich zu kaufen, oder Dinge, die man gerne hätte, aber eigentlich nicht braucht, also Dinge, die man sich eben nicht selber kauft. Und das wird dann eben früher oder später, wenn man Glück hat, ein Geschenk, wenn jemand keine eigene Idee hat. Weil ich finde, dass das gerade bei Erwachsenen, die ja eigentlich im Arbeitsleben stehen und sich die meisten Dinge einfach selbst kaufen können, immer so ein bisschen so eine doofe Sache, ein Geschenk, worüber sich derjenige dann so richtig freut zu finden. Also manchmal hat man eine richtig gute Idee, dann ist alles cool. Aber manchmal hat man dann eben, dass man da sitzt und echt keine Idee hat, was man nehmen könnte. Und das war bei mir immer so ein bisschen problematisch. Gut, für meine Frau war es dann immer so, dass mir was eingefallen ist. Oder mehrere Dinge, die gut gewesen wären. Oder auch gut gewesen sind. Aber ja, es ist dann doch leichter, wenn man so einen Wunschzettel hat an bestimmten Ecken und Enden. Gerade wenn man von anderen noch gefragt wird, was sich eine Person wünscht, ist das dann immer so ein bisschen schwer. Ich will ja dann auch nicht meine guten Geschenkideen. Meine Geschenke müssen ja immer noch besser sein für meine Frau als alles, was alle anderen haben.
Das verstehe ich. Ich fand den Ansatz gerade, also ich habe den sehr nachvollziehen können, da wir das ähnlich handhaben. Man gibt sich Mühe, sich was Eigenes einfallen zu lassen. Aber im Notfall oder für damit das passt, gibt es halt immer noch die Liste oder die Ansage, was man sich dann so wünscht. Und die ist dann möglichst lang. Also wenn man sich dann nur eine Sache wünscht, dann ist es halt so ein bisschen sehr einfach. Aber ich finde auch, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn man in die Richtung geht. Also drüber nachdenken, versuchen, was rauszufinden. Und wenn das nicht klappt, dann kann man immer noch diese Liste ausfüllen. Wie lang ist deine Liste? 20 Punkte, 10 Punkte?
Ich kann mal kurz auf meine digitale Liste schauen. Ich habe sie natürlich, also wir haben uns so eine App rausgesucht, dass man die Liste dann miteinander teilen kann. Ich muss tatsächlich aber schauen, weil ich weiß es nicht, wie viel ich tatsächlich drauf habe. Es sind 22 Sachen drauf in unterschiedlichsten Preiskategorien. Also man muss da ja auch so ein bisschen...
Ja, da war ich leider... Da war ich zu speziell. Also ich bin halt sehr schwer zu beschenken, das weiß ich. Das ist nicht so einfach mit mir. Und deswegen gibt es diese Liste, aber die macht es nicht einfacher, weil mir sind es meistens sehr teure Sachen, weil ich zu geizig bin oder das Geld
aber
nicht
das,
habe. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass ich nur das haben will und darauf bestehe. Also ich bin jetzt keiner, der dann sagt, also das oder gar nichts oder so ein Quatsch. Ich freue mich dann auch über andere Dinge. Aber wenn, also den richtigen Nerv zu treffen, ist schon sehr kompliziert bei mir.
Das ist bei mir, okay, entweder ist es bei mir einfach oder meine Frau ist nur sehr gut da drin. Ich habe so ein paar Dinge, wo man sich relativ sicher sein kann, und da benutze ich die Liste. Also zum Beispiel, ich bin ein großer Freund der Bücher von Terry Pratchett, der die Scheibenweltromane geschrieben hat, und ich benutze meine Liste eben auch, um so ein bisschen mitzutracken, welche Bücher ich noch nicht habe, weil das dann natürlich auch ein bisschen blöd ist, wenn jemand eine Bücherreihe schon halb fertig hat, dann da die passenden zu finden, vor allem wenn sie nicht zwangsläufig in richtiger Reihenfolge sein müssen. Aber ich habe auch das ein oder andere sehr teure Geschenk drauf, wo man dann eben einfach sagt, so, das ist was ich irgendwie gerne hätte, ich bräuchte es aber eigentlich nicht, aber es wäre schon cool und würde mein Leben bereichern. Und das ist dann eben immer so eine Sache, wenn dann alle Leute zusammenlegen und man sagt, na komm, hier jetzt zum Geburtstag, dann schmeißen wir uns alle zusammen, als dass wir ihm jeder irgendeine Kleinigkeit schenken, dann kriegt er halt irgendwas Großes. Ist ja dann auch so eine Sache.
Dann kriegt er endlich den Jetpack.
Genau, das Jetpack, was er schon immer wollte, um die Nachbarn zu terrorisieren.
Um mit dem Hund nicht Gassi zu gehen, sondern Gassi zu fliegen. Das wäre doch cool. Ja, ausarten tut es dann immer, und da ist es auch schwieriger, im Zaum zu halten, was die Kinder angeht. Also wir haben ja der Kinder Dreier. Und Es ist immer eine Geschenkeschlacht. Und da gibt es auch immer, schon im Frühjahr, nee, stimmt nicht, im Spätsommer so rum, die ersten Diskussionen, was denn angemessen viel ist und ob man es an eine Preisgrenze macht oder ob man die Anzahl Geschenke, weil ich bin mittlerweile gar nicht mehr so der Freund, oder ich war es, glaube ich, auch nie so richtig von diesem Weihnachtsgeschenke-Konsum, weil man sich das Haus unendlich, oder wir uns das Haus unendlich voll müllen und immer mehr dazu kommt und dann wird das so 2 Tage bespielt und dann landet es bei dem anderen Krempel in der Ecke. Und da tue ich mich sehr schwer mit und bin immer eher ein Freund davon, dass man auch da, aber eben nicht um Ideen zu generieren, sondern eine Vorgabe zu machen, Listen erstellt, die dann durch die Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundschaft, was auch immer, abgearbeitet werden kann. Ja. Da seid ihr noch nicht. Bei euch wird es, denke ich, noch anders laufen dieses Jahr. Und die Kinderaugen werden auch noch nicht so sehr strahlen, weil da gar nicht so viel Bewusstsein ist, vermute ich jetzt mal. Oder ist da schon, wurden schon die ersten Äußerungen getätigt, dass es die Schnullermarke von Nike sein
muss? Ja, ausschließlich. Nee, tatsächlich. Also wir haben eine bestimmte Schnullermarke, die wir favorisieren, weil meine Frau recherchiert hat und gesagt hat, diese Schnullermarke ist halt besonders gut, weil Pipapo, ich weiß es nicht. Ich habe nur halb zugehört, abgenickt, dass diese Schnullermarke besonders gut ist. Aber technisch gesehen haben wir allen gesagt, es gibt dieses Jahr kein Weihnachten für unsere Tochter, weil sie ist noch zu klein, um es zu verstehen. Und wir wollen jetzt zumindest nicht jetzt schon, also es ist jetzt tatsächlich schon schwer. Ich verstehe auch, dass das von den Omas und allen total lieb gemeint ist, wenn man dann ein Stofftier mitbringt. Aber letzten Endes landen die alle irgendwann in einem Sack auf dem Dachboden, weil gar nicht genug Platz in dem Zimmer ist. Und wir versuchen eben jetzt schon dagegen zu arbeiten, dass die Leute mit Geschenken ankommen, wo man dann im Nachhinein weiß, das Kind interessiert sich dann irgendwann entweder eh nicht dafür oder es ist halt irgendwas, was die Kleine nicht braucht. Also wir haben jetzt schon eine sehr gute Stofftierauswahl, weil meine Schwiegermutter sehr fleißig gewesen ist, selber zu häkeln. Und hat lauter kleine Stoffpuppen, Figuren, Fingerpuppen und Spielzeuge gehäkelt, um so ein bisschen abzudecken, verschiedene Tiere zu haben und auch die verschiedenen Farben, um dann gleich so Übungsspielzeug zu haben. Und das ist eine total gute Sache, aber deswegen sind wir auch schon so ein bisschen dicht mit bestimmten Dingen. Also wir haben zum Beispiel Raul, einen kleinen Dinosaurier, den liebt meine Tochter sehr, der ist sehr wichtig, der wird regelmäßig komplett durchgesifft mit Sabber und noch den klassischen kleinen Crabman mit seinen gelben Scheren und grünen Beinchen, den liebt sie auch abgöttisch, der wird auch regelmäßig zugesifft, inzwischen sogar alle 3 Beinchen auf einmal, am Anfang konnte sie die Beinchen nur einzeln anlutschen, aber inzwischen gehen alle auf einmal. Und ja, deswegen ist dann so ein bisschen das Problem, wenn dann jetzt noch 10 Stofftiere dazukommen sollten, interessiert sie sich für die immer nicht. Und die muss man sicher nicht in die Bude müllen, denn mit dem Geld können ja dann die Leute auch was Sinnvolleres schenken oder irgendwas Klügeres machen.
Toi, 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 ich drücke euch die Daumen, dass es anders läuft als bei uns. Nee, wird's nicht. Unsere Bude wird zugemüllt, beziehungsweise, also es gibt eine zentrale Person, die da versucht, so ein bisschen Ordnung und Struktur reinzubringen, beziehungsweise Geschenkideen zu verteilen. Es gibt immer wieder Ausreißer, die sich absolut überhaupt nicht darauf einlassen, sondern da muss dann eigener Krempel noch dazu geschenkt werden oder überhaupt nichts von der Liste. Aber die Person, die diese Liste verantwortet, hat halt auch gerne viele Geschenke im Haus, was dann automatisch dazu führt, dass es eben mehr ist. Aber es ist immer ein ganz guter Kompromiss, das kann man schon nicht anders sagen. Meine ein Kind oder pro Kind ein Geschenke-Politik wird sozusagen mit dem krassen Gegenteil konfrontiert und damit wird sich dann getroffen. Und das ist dann schon ganz cool. Und es macht ja auch Spaß, wenn die Kinder dann ja zu jedem Tag, da können wir übrigens auch schon mal sprechen, was so die nächsten Wochen auf uns zukommt. Das würde mich total interessieren, ob ihr da jetzt schon so einen festen Ablauf habt. Dass die Kinder dann zur Weihnachtszeit, wird ja mehrere Male gefeiert in allen verschiedenen Patchwork-Konstellationen und weiß der Kuckuck, was es da alles gibt. Und da gibt es dann natürlich, in Anführungsstrichen, immer Geschenke. Ja, aber da sind wir jetzt schon in der Planung und der Vorbereitung. Bei uns wurde jetzt nach dem Totensonntag festlich geschmückt. Das geht damit los. Morgen wird dann das Kerzchen angemacht. Wir haben uns geweigert, dieses Jahr einen klassischen Adventskranz zu kaufen, weil zu teuer. Da sind wir nicht bereit für. Außerdem sind wir zu arm, weil der Podcast wirft nicht mehr so viel Geld ab wie vorher. Ich habe alles in Krypto gesteckt und bin pleite gegangen. Und dann geht es jetzt tatsächlich in den sagenumwobenen, riesengroßen, wunderschön vorbereiteten und durchdachten Adventskalender für die Kinder. Wir Erwachsenen haben keinen mehr, beziehungsweise meine Frau kriegt immer Spezialschokoladen-Adventskalender, weil sie so auf Lindt-Schokolade steht. Da gibt es dann einen meistens, aber ich habe keinen. Und das ist so die erste Woche tatsächlich bis Nikolaus. Dann kommt Nikolaus, da wird auch nochmal der Schuh voll gekrempelt. Meine Frau und ich schenken uns tatsächlich nichts mehr, schon eine ganze Weile, weil wir gesagt haben, alles andere ist so viel und wir haben mehr Freude daran, dass andere was oder unsere Kinder was bekommen, sodass wir uns da ausgenommen haben. Und so zieht sich das dann bis Weihnachten. Habt ihr das, ihr schenkt euch anscheinend offensichtlich noch was, also wenn ihr da den Adventskalender gegenseitig vorbereitet, auch zu Nikolaus und Weihnachten?
Ja, also es gibt zu Nikolaus und Weihnachten immer so Kleinigkeiten, also die gehen nicht viel darüber hinaus zum Nikolaus, dass man ein kleines glutenfreies, bärtiges Zuckermännchen kriegt oder wie man jetzt politisch korrekt sagen muss, also ein Schokofigürchen mit Bart, sagen wir so, geschlechtsunspezifisch.
Ein Weihnachtsmensch, weil es ist ja auch ein Schneemensch. Nee, ein
Schneemensch könnte auch als Verunglimpfung von Kanadiern verstanden werden, das können wir so nicht sagen. wie willst du das? Kannst du es nicht allen recht machen. Wir bleiben jetzt bei Weihnachtsmann. Also es gibt den klassischen Schoko-Weihnachtsmann und das ist bei uns in der Familie sehr lustig. Es gibt diejenigen, die auf die klassischen mit Milchschokolade versetzten weiß-roten Weihnachtsmänner stehen, einer bekannten Marke, die ich jetzt nicht weiter ausführen werde. Und dann gibt es diejenigen, die unbedingt die Schokolade in ihrem Weihnachtsmann haben wollen, die so leicht, lila angehaucht aussieht. Und dann gibt es auch welche, die noch ganz andere haben wollen. Das ist alles gar nicht so einfach. Also da muss man dann immer vorher abgesprochen sein. Man muss auch sagen, also bei uns ist dieser Adventskalender immer schon so ein bisschen, also meine Frau ist der totale Weihnachtsmensch, wie gesagt, und das ist für sie immer so ein bisschen schon so ein Einstimmen darauf. Außerdem liebt sie es, Geschenke auszupacken. Und dementsprechend muss das auch sein. Also sie schenkt total gerne selber. Aber sie packt auch gerne selber aus. Also das ist bei ihr so in beide Richtungen, aber es muss auch nicht immer super teuer sein. Also es sind halt häufig auch einfach Kleinigkeiten, wo man dann mitzeigt, dass man an den anderen gedacht hat. Und ja, wenn die dann halt mal 4.000, 7.000 Euro kosten, dann ist das so. Dann zählt das ja noch als Kleinigkeit. Das ist ja fast nichts eigentlich. Und ich habe in andere Kryptowährung investiert als du anscheinend. Nein, tatsächlich ist es halt immer so eine Sache. Also der Adventskalender ist bei uns so eine kleine Tradition, die meine Frau hegt und schätzt. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was ich kriege. Ich kann jetzt natürlich nicht verraten, was sie kriegt. Darüber können wir dann sprechen nach dem 1.12. Auch wie es angekommen ist, ob sie sich darüber gefreut hat oder ob es ein Scheiß ist, der mir um die Ohren geworfen wurde.
Nach dem 1.12.?
Nach dem 1.12.
Was ist denn
da? Da ist ja der Adventskalender, geht doch am 1.12. dann los.
Ach so, dass sie so.
Genau, dann weiß sie, was es ist und dann können wir darüber sprechen. Vorher geht das natürlich nicht.
Okay, du. Ja, ja. Ja, sehr gute Idee. Ich stoße immer wieder auf verschiedene Formen von Adventskalendern. Ich fand besonders toll den Adventskalender von Kinderschokolade mit den alten klassischen Ü-Eiern, die es jetzt ja irgendwie nur noch im Winter gibt. Weiß ich nicht genau, warum das so entschieden wurde, weil die Kinder es nicht mehr schaffen, im Sommer manchfrei die anderen zu essen oder so. Aber auf jeden Fall gibt es ja im Sommer noch diese komische Löffelkacke da. Und im Winter gibt es dann das klassische Ü-Ei. Was mich übrigens wahnsinnig nervt, ist, dass es nicht mehr klassisch eingepackt ist. Es ist keine durchgängige Folie mehr, sondern es sind ja diese zwei Folienhälften. Und es war eine Riesenfreude eigentlich früher, diese Folie so auszupacken, dass sie nicht zerreißt und dann ein glattes Papier zu
haben. Aber ich bin der Monk von uns beiden, muss ich an der Stelle festhalten. Finde ich aber gut, ich mache das nämlich auch so. Also die wurde früher fast noch gebügelt, dann nachdem man es ausgepackt hat, damit es dann schön ordentlich ist. Du hattest ja dann auch deine Unterlage, wo du die Schokolade drauflegen konntest, während du ja gespielt hast dann mit deinem
Spielzeug. So, und heute gibt es eben nur, du musst überhaupt nichts mehr können, um dieses Ei aufzumachen. Ja, du kannst im Prinzip sofort zwei Hälften Schokolade in der jeweilig davor gesehenen Aluschale sozusagen mit dir rumschleppen. Bin ich kein Freund von, ist mir alles zu modern. Früher war alles besser, nicht wahr?
So sieht's aus. Früher war mehr Lametta, um schon mal in der entsprechenden Stimmung zu sein.
Und mittlerweile bin ich auch wieder richtig begeistert von diesen ganz klassischen alten Adventskalendern, wo du nur so ein Stück viereckige Schokolade drin hast, mit einer Form drauf, die nicht mal richtig erkennbar war. Und das, was da drauf abgebildet ist, war eigentlich nur zu erkennen, wenn du die Innenseite vom Türchen angeguckt hast. Ah, ein Schlittschuh.
Ja, und sonst dachtest du,
aber eigentlich eine Glocke
sein oder ein Trabi.
Ja, ach so. Genau. Aber eigentlich war es nur so eine unförmige Schokowulst.
Ja, das waren wirklich immer gute. Und richtig traurig war es, wenn man einen Adventskalender nur mit Bildern drin bekommen hat. Das war immer wirklich...
Das waren dann die harten Jahre.
Kannst du in die Haare schmieren, so ein Adventskalender mit Bildern drin. Da freut sich jedes Kind drüber. Das ist ein Tipp an alle lieben Omis und Verwandten. Schenkt euren lieben Kindern aus der Verwandtschaft Bilder mit Kalender mit Bildern drin. Die werden sich riesig drüber freuen. Ja. Da sieht man keine langen Gesichter oder so.
Und das übergebt ihr in einer schönen weihnachtlichen, wo die Tüte teurer ist als der Adventskalender, so eine mit Glitter beklebte und irgendwie richtig teure Weihnachtstüte. Da ist dieser Adventskalender drin und dann noch eine Handvoll Nüsse, ein Apfel und eine Mandarine. Ja. Dann habt ihr die Enkel auf eurer Seite.
An der Stelle, das passt total gut zu dem Thema, aber ich werde es jetzt nur anteasern als Aufgabe für die liebe Teaserfee. Eine Arbeitskollegin hat mir, es ist nichts Weihnachtliches gewesen, deswegen werde ich es jetzt nicht erzählen, wir sind gerade so in Fahrt, vor einigen vielen Jahren mal erzählt, was sie ihrem Sohn zum 18. schenken möchte und war auf meine Meinung gespannt. Diese Anekdote werde ich dann beim nächsten Mal oder in der Adventszeit in Illustra-Stimmung zum Besten geben. Die Geschichte ist nämlich sehr, sehr toll.
Oh, sehr gut. Da bin ich dabei, finde ich sehr gut, ja. Und dann habe ich so weiter überlegt, was es noch so alles gibt. Da gab es so einen Alkohol-Adventskalender, so mit Gin oder Whisky. Fand ich auch alles cool. Dann habe ich, muss mal kurz überlegen, meiner Frau, aber das war kein echtes Adventskalender-Ding, sondern mit größeren Abständen, weil sonst viel zu teuer, aber so ein Schoko-Abo von Lindt ihr geschenkt. Das war dann aber eben nach Weihnachten, deswegen zählt es nicht. Und wo es bei mir aufhört und ich nicht so richtig verstehe, wo der Gedanke hingeht, und vielleicht bist du da bewanderter als ich oder kannst es mir beantworten. Was soll das mit diesen Amorelie, Eis.de und anderen erotischen Spielzeugkalendern? Packt man das aus und dann wird da jeden Tag probiert oder was ist die Idee
davon? Ich glaube tatsächlich, das ist die Idee davon, dass man dann irgendwelche Sachen hat, die man testen kann, weil es gibt ja auch diese Schmink-Adventskalender und so eine Späße. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob das dann halt so toll ist. Ich weiß tatsächlich auch nicht. Ich habe so einen Teil noch nie bekommen und auch noch nie verschenkt. Wäre aber vielleicht mal irgendwie so ganz unverfänglich für Arbeitskollegen so ein toller Geschenk, so ein Eis.de-Adventskalender. Gibt garantiert keine Betriebsratsbeschwerden oder sowas. Das ist auch mal
so als toll. Abteilungs-Adventskalender in die Mitte steigen.
Und jeder darf dann immer ein Türchen aufmachen, muss dann aber mit nach Hause nehmen und darf dann am nächsten Morgen im Daily Morning Advents Meeting erzählen, wie es denn so gewesen ist. Das ist eine tolle Idee. Das ist eine richtig gute Idee.
Oder keiner verrät, wer aufgemacht hat und dann sind alle am Anfang des Meetings leise und gucken in die Runde und warten auf das.
Ja, eine schöne Idee. Ja, das sind Dinge, die man einfach mal ausprobieren sollte.
Ja, aber es hat sich mich, wie gesagt, mir nicht erschlossen. Gerne Feedback, wenn sich da jemand mal das gekauft hat und sich das gegenseitig geschenkt hat und würde mich interessieren. Ganz andere Richtung, aber ähnliche Idee oder nutzlos sind Lego-Adventskalender. Ich fand es am Anfang total toll, dieses Ding zu haben. Dann habe ich es ausgepackt und dachte, ja, das ist eigentlich totale Scheiße. Weil du kriegst dann so pro Tag ein so ein Lego-Klötzchen und dann hast du am Ende ja so eine ganz mini-kleine Landschaft für teures Geld gekauft und über 24 Tage ausgepackt. Hat sich mir auch
nicht verstanden. Naja, ist die Frage, also die Lego-Adventskalender, die ich gesehen habe, da hast du jetzt entweder immer eine kleine Minifigur drin in jedem Türchen oder halt irgendwie so ein kleines Teil, was du aufbauen kannst, was halt jetzt auch nicht so grandios ist, aber die haben sich wohl gebessert. Also da gibt es ja jetzt immer, man merkt mein Nerdtum an der Stelle, Lego Guardians of the Galaxy, also Lego Marvel Adventskalender, aber hauptsächlich dieses Jahr anscheinend Guardians of the Galaxy von Lego City und von Lego Friends, was ja sozusagen diese Mädchenmarke von Lego ist, was totaler Humbug ist, weil Mädchen natürlich mit einem Lego spielen können und die Figuren von diesem Lego Friends totaler Füllefanz sind. Das könnten normale Lego-Figuren sein. Auf jeden Fall.
Ja, die passen vor allem nicht auf richtig alles drauf und die sind, haben längere Beine.
Richtig.
Und
so, deswegen ist das totaler Quatsch. Also die Sets sind cool, braucht man gar nicht drüber reden, aber die Figuren sind halt einfach blöd, weil sie passen nicht zum Rest von allem. Ja, und da hast du halt immer kleine Dinge, die du aufbauen kannst, aber die finde ich auch tatsächlich so ein bisschen witzloser. Also da fände ich es dann sinnvoller, vor allem wenn du halt irgendwie für so einen Adventskalender 30, 40 Euro oder so zahlst, dann könntest du auch ein reguläres, normales Lego-Set haben, was du dann entsprechend aufbaust. Aber das gibt's halt nicht. Und was ich aber, also ich habe sowas Ähnliches, nämlich die letzten 3 Jahre immer zu Weihnachten bekommen. Ich bin gespannt, was es dieses Jahr wird. Vor 3 Jahren hatte ich einen kleinen Eis-Adventskalender. Vor 3 Jahren hatte ich ein kleines Fernlenkauto, was ich über die 24 Tage selbst zusammengebaut habe. Was sehr witzig gewesen ist.
Das ist
auch cool, das habe ich auch immer noch. Ich darf nur nicht damit spielen, weil die Katzen davor panische Angst haben. Und der Beagle meiner Schwiegereltern, der inzwischen nicht mehr lebt, am Weihnachtsmorgen, als ich dann endlich fahren konnte, bellend und kläffend hinter diesem Auto herrannte. Das war schon ein bisschen witzig, das hat ihm auch viel Spaß gemacht. Dann habe ich das Jahr darauf so einen kleinen Hubschrauber bekommen, den ich selbst zusammengebastelt habe. Der ist...
Oh, da melde ich mich jetzt hier direkt mal an alle Hörer an, falls es rechtzeitig gehört wird. Ich möchte so einen Adventskalender, wo ich mir entweder einen Hubschrauber oder ein kleines Auto selbst zusammenbaue. Es darf auch ein Boot sein.
Die sind von Revell und die sind echt cool. Also die machen Spaß. Man muss ein bisschen fingerfertig sein.
Aber es muss fahren. Es darf nicht nur so ein scheiß Ding sein, was man sich dann in den Schrank stellt. Das muss dann im Motor
haben. Der Hubschrauber hebt aber irgendwie nicht mehr ab. Ich muss noch rausfinden, an was es liegt, ob der jetzt zu lange stand. Ich habe den natürlich jetzt, seitdem ich Papa geworden bin, nicht mehr wirklich nutzen können, weil auch davor haben die Katzen Angst. Und ja, letztes Jahr habe ich einen kleinen roten Mustang bekommen, der allerdings nicht fährt. Den kann man nur angucken. Da war ich ein kleines bisschen traurig. Aber ich darf ja mit den anderen auch nicht fahren, weil die Tiere Angst kriegen. Und ich könnte. Also in meinem Büro ab und zu, wenn ich mal 5 Minuten Pause habe zwischen 2 Meetings, sitze ich dann mit meinem Hubschrauber und versuche zu spielen. Aber wie gesagt, er hebt nicht mehr ab. Aber das ist ein vorübergehendes Problem. Ich werde berichten, wenn ich es gelöst habe.
Bin ich bei dir? Das ist so muss es laufen. Ja, also man muss einen Geschenkekalender haben, wo man sich jeden Tag wirklich drauf freut, es auszupacken. Schokolade ist schon cool, aber sowas ist ja wirklich der absolute Hammer. Gerne auch ein großes, echtes Auto. Baue ich mir dann auch zusammen.
Bist du da so überzeugt von, dass das dann so gut klappt?
Nö, aber... Ich hab's dann
erstmal. Erstmal haben. Haben ist besser als brauchen.
Genau. Ich darf da nicht damit fahren, weil ich es zusammengebaut habe und ich wahrscheinlich keine Berechtigung bekomme, es anzuschalten. Okay, verstanden. Ich habe übrigens auch so eine Weihnachtskalender von Lego damals bekommen. Da habe ich sie selber aufgebaut mit diesen Teilchen und Figürchen und fand es danach immer irgendwie nicht so ergiebig. Sei es drum.
Ich glaube, das ist die Frage... was man dann damit macht. Also ich glaube, wenn man das dann aufbaut und dann hinstellt, dann kannst du vielleicht irgendwo ein lustiges kleines Weihnachtsdorf daraus machen. Oder wenn man so wirklich mit Lego spielt, dann kannst du die Teile ja anderweitig verwenden und dann ist es vielleicht wieder auf andere Art und Weise cool, weil die Figuren und Tiere, die zum Teil auch drin sind, scheinen ja wohl dann auch einzigartig in diesem Weihnachtsset zu sein. Also ich habe irgendwie gesehen gehabt auf den Kalendern, die ich mir wie gesagt auch angeguckt hatte, dass in dem Friends-Kalender, glaube ich, entsprechend auch ein kleines Rentier oder ein kleines Rehkitz drin gewesen ist. Und das kriegst du halt in anderen Sets nicht. Und das ist dann vielleicht sowas, wo man sich dann am Ende total drüber freut.
Da wird der Sammler rallig gemacht, weil es Teile gibt, die sonst...
Ich muss ja an der Stelle jetzt ausholen. Ich muss kurz die Adventsstimmung zerstören, weil ich gerade bei dem Projekt bei bin. Ich bin ja bekennender Lego-Freund und Spielekind. Mhm. Und ich habe sehr, sehr viel Lego aus meinen Kindheitstagen noch gehabt. Und ich bin gerade wieder dabei, die Sets nach Anleitung wieder zusammenzusetzen und dann in kleine Tütchen abzufüllen und sie beiseite zu packen, dass ich sozusagen meine Lego-Sets wieder ordentlich aufgebaut habe. Einerseits als Behauptung, ich könnte diese Lego-Sets dann eines Tages meiner Tochter schenken, aber eigentlich mache ich es nur, um sie meinem Monk-Dasein gerecht in Tütchen aufsortiert zu haben und zu gucken, dass ich sie aufbauen kann und weil ich dann dabei halt mit meinem Lego spielen kann, was unglaublich viel Spaß macht. Also ich kann nicht verstehen, wie man behaupten kann, man hätte an sowas keine Freude. Also mir macht es super viel Spaß, dann da zu sitzen und irgendwelche Sachen wieder aufzubauen. Und es ist natürlich einfacher, wenn du das Set komplett vollständig in der Kiste hast und die Teile nicht suchen musst. Aber inzwischen habe ich das Ganze schon relativ gut durchsortiert und jetzt geht es auch mit dem Aufbauen ganz gut. Und ich bin schon relativ weit und ja, bin gespannt, wann es dann fertig ist. Und in dem Zuge habe ich auch, weil das ein oder andere Teil dann doch abhanden gekommen ist, wie es aussieht, angefangen mal im Internet zu gucken. Es gibt ja so Steine-Shops, wo du einzelne Steine bestellen kannst. Ja. Und die sind ja zum Teil aber sowas von teuer. Also, ja, mit den.
Da kannst du richtig, richtig Geld lassen. Ich habe einen Freund, der macht das, weil er eben, ja, weiß ich nicht, also Freude hat am Nachbauen. Es gibt dann auch Anleitungen, die man sich im Internet kaufen kann zu größeren Sets, die ja nicht von Lego sind, Mox, sondern von Leuten selbst entwickelt. Genau. Und da hat er sich eine riesen Lego-Sammlung sozusagen zusammengestellt, um die Teile entsprechend vorrätig zu haben. Sehr beeindruckend, aber auch sehr zeitaufwendig, da wirklich jedes Teil zu überblicken und genau zu wissen, wo habe ich da welches Teil, was fehlt, was brauche ich noch, ja, und so weiter. Und der erzählt auch immer, was da für Preise aufgefahren werden für Einzelteile. Aber wir sind sehr nerdig gerade. Ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt nicht gerade viel Zuhörerschaft eingeschaltet. Also jetzt sind alle eingeschlafen.
Macht ja nichts, wir sind für alle lebenslang im Podcast. Ja, das wollte ich nur, ich wollte nur Anteil daran haben, dass ich meine zwei kaputten großen Palmblätter nicht ersetzen können werde, weil ich glaube, die kosten 7,80 Euro das Stück. Und dazu bin ich so geizig. Da kann man nichts machen.
Da kann man wahrscheinlich wirklich nichts machen, ja. Ich drücke dir die Daumen, dass du bei diesem Projekt viel Spaß hast. Ich habe in dem Zuge drüber nachgedacht. Ich habe ja so eine seltsam unproduktive Sammelleidenschaft, was Lego-Sets angeht. Und so sinnlos, also es ist wirklich so ganz dämliche Papa-Sammlerei. Und habe da noch ein paar geschlossene Sets rumzustehen, die ich jetzt während der Weihnachtszeit eigentlich immer ganz gerne aufbaue, weil es so ein bisschen Meditationsaspekt und Charakter, ja, hat und man da einfach stundenlang sitzt und knippert, Musik hört oder auch nicht. Ich glaube, da habe ich wieder mal Bock drauf. Das könnte passieren, dass ich da jetzt mal ein Kistchen aufreiße demnächst.
Ja, ich muss zugeben, bei uns klappt das mit den Kistchen nicht. Also am Anfang wurde meiner Frau und mir mal nachgesagt, dass das teambildende Maßnahmen sind, wie das Bonds of Arbeit so schön heißt, weil wir dann immer zusammen uns auch Sets organisiert haben. Und also so viele jetzt nicht, aber dann halt mal ein etwas Größeres, was man sich auch irgendwo hinstellen kann. Und dann war immer die Aufteilung, dass derjenige, dem das Set sozusagen nicht gehört, nur derjenige ist, der Teile raussucht und der andere dann halt spielen darf und das zusammenbaut. Und
ja, so habe ich das mit den Kindern auch immer
gemacht. Und das ist so ein bisschen aufgelebt. Also es gab, ich überlege gerade zu welchem Anlass, ich glaube, ich hatte meiner Frau zu ihrem Geburtstag was aus Lego geschenkt. Und im gleichen Atemzug hatte ich mir auch was besorgt. Achso, nee, ich hatte eine Sonderzahlung bekommen auf Arbeit und diese Sonderzahlung wurde direkt für zwei Lego-Sets ausgegeben. Eins für meine Frau, eins für mich. Und dabei.
Also mich triffst du damit positiv, ne? Also für mich ist das Beste, wofür man Geld bei Lego-Sets
ausgeben kann. Ja, ich habe auch. Das
ist absolut kein verschwendetes.
Ich finde auch, weil die Lego-Sets werden ja auch immer wertvoller. Also gut, sie wären noch wertvoller, wenn wir die Kartons zulassen würden. Aber sobald die Tür hinter mir ins Schloss fällt, höre ich meistens meine Frau schon ihr Set aufreißen. Und dann höre ich schon Tütengeknister. Und ja, dann habe ich in dem Zuge aber festgestellt, dass während ich mein Set aufgebaut habe, saß ich meistens auf dem Teppich neben meiner Tochter, die sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel bewegen konnte und meistens alle paar Minuten irgendwas wollte, also dass man sie so ein bisschen betuddelt und bespaßt. Aber während ich meine Lego-Sets gebastelt habe, saß sie die ganze Zeit total gebannt neben mir und hat geguckt, was ich da mache. Und ich glaube, ich lege an der Stelle den Grundstein im doppelten Sinne, weil es ja Lego-Steine sind, Klemmbausteine, wie es natürlich eigentlich heißen muss, dass die Kleine dann auch entsprechende Sammelwut und Leidenschaft gewinnen wird. Wobei ich aber sagen muss, ich finde Lego-Steine oder halt auch inzwischen gibt es ja diverse andere Hersteller, die das Ganze in gleich und günstiger anbieten, halt nur nicht mit den Lizenzen. Ja, dass das nichts Geschlechterspezifisches ist. So, du kannst ja dein Puppenhaus bauen, du kannst ja Autos drauf bauen, du kannst Raumschiffe drauf bauen, dein Ponyhof farmen, was auch immer du haben möchtest. Und ich glaube, Bauklötzer in dieser Art und Weise sind einfach immer eine gute Investition. Und wenn es für das Kind über 30 ist.
Bin ich voll bei dir. So sehe ich es auch. Dadurch, dass es klar abgegrenzte, bei uns jedenfalls klar abgegrenzte Eigentumsverhältnisse gibt und Spielbefugnisse. Also mein Lego steht im Schrank und sieht schön aus, ja, und wird nicht bespielt. Aber ich hoffe damit, den Spaß der Kinder dahingehend nicht einzudämmen. Sie sind jetzt nicht die größten Lego-Fans, aber es wird schon ab und an damit auf jeden Fall gespielt. Sehr schön, da sind wir uns ja einig. Ich glaube, Lego hat auch noch eine ganze Weile vor sich, weil man eben, also wird noch eine Weile da sein, weil man eben so frei und kreativ alles bauen kann. Ne? Man muss ja nicht nach Anleitung bauen, sondern man kann da auch einfach, so war es jedenfalls bei mir, als ich noch ein kleiner, süßer, dicker Junge war, Stundenlang habe ich über meiner Lego-Kiste gesessen und Teile gesucht und da drinnen gewühlt und mir irgendwelche Landschaften aufgebaut.
Dieses klassische Geräusch, wenn man in seiner tiefen Lego-Kiste das Teil sucht, genau. Das Teil, was du 14 Mal gefunden hast, aber nicht brauchtest und jetzt, wo du es brauchst, findest du es nicht mehr.
Wie es immer so ist, genau. Super, jetzt haben wir die erste Hälfte rum. Wir wollten heute zwei Themen durchsprechen, deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Cut! Und springen hart zum nächsten Thema. Warum und welches Thema war es? Ich war diese Woche auf Dienstreise, deswegen nehmen wir nicht wie üblich unter der Woche spät abends auf, sondern am Wochenende nachmittags, weil ich eben nicht da war und Dienstreisen einen anderen Charakter haben als Büroalltag. Da können wir gerne drüber sprechen. Und wir wollten den Aspekt, der Papa ist auf Dienstreise und wie verhält sich es da mit der Familie, wie wird das abgestimmt, wie wird das organisiert, besprochen. Deswegen würde ich dir da gleich mal die erste Frage stellen. Bist du häufig auf Dienstreise und wie handhabt ihr das
denn? Also bis jetzt nicht. Ich bin ab und zu mal auf Dienstreise, aber jetzt in der Zeit, wo ich Papa geworden bin, war ich nur einmal auf Dienstreise und das war schon irgendwie so ein bisschen komisch, dann nicht zu Hause zu sein. Und das ist natürlich alles ein bisschen beschwerlicher, wenn man dann wirklich rund um die Uhr mit einem noch Säugling alleine ist, weil man kann da, also es war, als ich weg war, auch nicht so, dass man die Kleine dann hinlegen konnte und sie hat sich bespaßt. Inzwischen ist es auch nochmal so, dass du sie mal so eine 20 Minuten, 30 Minuten hinlegen kannst und dann hat sie ein bisschen Spielzeug da. Jetzt kann sie sich inzwischen auch schon auf den Bauch oder Rücken rollen, je nachdem, wo sie gerade liegt. Und kann sich auch um die eigene Achse drehen. Das heißt, sie kann sich selbst ausrichten, wenn sie irgendwas sehen möchte. Oder sie kommt auch an ihre Spielsachen, die nicht direkt neben ihr liegen. Also sie kann sich dann ein Stück rollen und kommt dann schon ran. Und wenn man mal kurz nicht hinguckt, bewegt sie sich auch in irgendeine Richtung vorwärts oder rückwärts. Also sieht man immer daran, wo sie dann auf ihrer Decke liegt, dass sie sich irgendwie doch fortbewegt haben muss. Und das macht es dann einfacher. In der Zeit, wo ich weg war, war das dann eben wirklich so, dass du eigentlich rund um die Uhr, wenn sie nicht geschlafen hat, gucken musstest, dass sie nicht anfängt zu jammern, weil ihr irgendwas fehlt. Jetzt gerade fängt es an, dass sie merkt, wenn Leute weggehen, dass Babys bekommen ja erst irgendwie im 5. oder 6. Monat dieses Bewusstsein dafür, wenn jemand geht, ist er weg und ich weiß nicht, ob er wiederkommt. Und das ist natürlich okay bei den meisten Menschen, bei Mama und Papa ist es halt sehr blöd, wenn die plötzlich weggehen. Und das macht es dann immer so ein bisschen schwer. Und alles in allem muss ich auch sagen, ich bin ja auch, muss ich zugeben, ein sehr großer Familienmensch und gerne zu Hause und bei meiner Familie. Und da fällt es mir echt schwer, auf Dienstreise zu sein. Und ich bin froh, dass es derzeitig nicht ist, dass ich häufig weg bin. Ich habe einen Kollegen, der ist regelmäßig ein oder zwei Tage in München die Woche, weil er da an einem Projekt teilnimmt und das ist was mich auch treffen könnte. Die Frage ist dann, wie unbedingt das in Präsenz sein muss, aber das ist dann wieder die Frage, wie sich das mit der Pandemie entwickelt. Wenn die zurückkommt, ist wieder alles digital, dann fallen Dienstreisen entsprechend auch weg. Aber so muss ich zugeben, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist immer schön, bestimmte Kollegen von mir zu sehen. Also mit meiner Gruppe, mit der ich eng und viel zusammenarbeite, das ist ein sehr freundlicher Haufen. Da ist es immer witzig, wenn man irgendwas zusammen machen kann und dann eben abends auch nochmal zusammen essen geht und zusammensitzt. Aber nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich sehr gerne zu Hause bei meiner Familie und es tut mir mal leid, nicht da zu sein, weil ich dann nochmal Sorge habe, dass die Kleine irgendwas lernt und was ich dann verpasse.
Gut, das haben wir nicht mehr. Also viel Neues gelernt wird da nicht. Das heißt, also ich verstehe das, dass man gerade am Anfang immer dabei sein will, war bei mir auch so. Ich war irgendwie in jedem Job immer irgendwie mal wieder auf Dienstreise, aber nicht haupttätig, sondern ja, so immer mal wieder. Und dadurch, dass es eben kein Urlaub ist, ist es ein anderes Gefühl zu gehen, ja, weil man sich so gezwungen fühlt, man muss. Also man freut sich nicht so richtig drauf, sondern es gibt da Dinge, die man erledigen muss. Und bei uns ist es halt so, dass dadurch viel von dem gut eingespielten Miteinander umorganisiert werden muss für diesen Zeitraum, ne? Weil sonst hat man so klare Abläufe, wer ist wann, wie, wofür zuständig, wer fährt wann, wo, welches Kind hin und so weiter und so fort. Und das fällt dann halt alles auf eine Person. Ich habe es so ein bisschen angedeutet und erzählt, als ich jetzt 2 Wochen komplett alleine war, über die Herbstferien. Der Vorteil ist, ich kann dann komplett meine meine Schiene fahren, also 19 Uhr ins Bett, nur mit sauberen Fingernägeln an den Tisch, nicht die Ellbogen auf dem Tisch, also richtig harte Kante, so wie man es erwartet. Das weicht sich natürlich dann wieder auf, wenn man zusammen ist. Und die Kommunikation ist halt auch eine andere. Also es ist dann sehr viel ruhiger, finde ich. Dadurch, dass man weiß, okay, es sind nur 1, 2, 3 Tage, dann kommt man wieder. Das heißt, man hat so ein ganz kurzes Telefonat. Ich für meinen Teil arbeite auf Dienstreisen auch immer sehr, sehr viel, weil man ja eh nicht viel anderes machen kann.
Ja.
Und dadurch ist ja ist so ein Cut drin. Und den finde ich halt schwierig. Ich weiß gar nicht, wie das hier zu Hause aufgenommen wird, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich sehr schnell schon wieder Sehnsucht nach Hause habe und mich auf zu Hause freue und die Dienstreise dann auch hinter mich bringen will, weil ich dann doch wieder in den Alltag will und mich mit meinen Kindern rumärgern will. Und deswegen sind Dienstreisen eine Abwechslung, aber gar nicht mehr so wie früher. Also früher fand ich das immer total aufregend. Oh, Dienstreisen, in Hotels schlafen, verschiedene Städte sehen. Ist ja nicht. Man ist ja nicht in der Stadt, sondern man ist ja in irgendeinem Meetingraum den ganzen Tag und hat von der Stadt relativ wenig, wenn es dann häufiger Dienstreisen sind. Jedenfalls bei mir so, ne? Das muss ja nicht immer so sein. Von daher finde ich Dienstreisen gar nicht so cool. Manchmal lässt es sich eben nicht vermeiden. Man muss sie tun oder man muss sie machen. Und dann hoffe ich immer, dass es schnell vorbeigeht, dass man pünktlich nach Hause kommt, was ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr selbstverständlich ist, wenn sich irgendwelche Leute mittlerweile überall hinkleben und nicht mehr nur auf Autobahnen. Und dann kann es halt passieren, dass es halt alles ein bisschen länger dauert. Und Entwicklung, wie gesagt, gibt es bei meinen jetzt ja nicht mehr so in den Schüben wie bei dir. Also bei dir ist ja tatsächlich mehr, was so in kürzeren Zeitabständen passiert. Aber eben das Familienleben, da ich sehe es auch nicht so als richtige Pause. Ich habe ja auch Leute kennengelernt, die sie richtig herbeigesehnt haben, ins Büro gehen zu können oder auf Dienstreise gehen zu können. Das hat sich bei mir nie so richtig eingestellt, dass ich von zu Hause weg will, um Ruhe zu erfahren. Das kann ich immer nicht so richtig nachvollziehen, wie man das so. Also da muss ja irgendwas nicht so richtig rund zu Hause laufen, wenn man dann lieber unterwegs ist als bei der Familie.
Ja, da muss ich bei diesem Gedanken und Satz muss ich immer an einen besonderen Kollegen von mir denken, der seines Zeichens sowieso sehr gerne mal trinkt. Sei dahingestellt, aber der hatte mir auch erzählt, irgendwann in der Anfangszeit, man muss dazu sagen, der hat 2 Kinder, ich weiß nicht genau, wie alt die sind, aber die dürften irgendwas im Alter zwischen 8 und 10 Jahren inzwischen sein. Und der hatte erzählt, dass früher unter der alten Chefin wurde es halt gerne so gelebt, dass man halt richtig hart arbeiten musste und dann saßt du da schon mal bis 19 Uhr und hast halt richtig viel zu tun gehabt und geschafft und geschafft. Und dann hat die Chefin aber zum Feierabend nochmal 2, 3 Flaschen Sekt ausgepackt und dann hast du halt nochmal 1, 2 Stündchen zusammengesessen und schön Sektchen getrunken und deinen Tag gefeiert. Und mein einziger Gedanke war dazu, wenn du schon bis 19 Uhr im Büro warst, was schon mal deutlich länger gewesen ist, als man eigentlich hätte müssen, wenn man um 8 angefangen hat, und du dann nochmal 2 Stunden einfach da sitzt, anstatt zu deiner Familie nach Hause zu fahren, denke ich, da läuft irgendwas nicht ganz so richtig, wie es sein sollte. Also ich würde nicht dann noch da sitzen wollen. Ich hätte dann schon, ich würde ab Feierabend quasi auf gepackten Taschen sitzen, meine Sachen fertig machen und dann sagen, Tschüssikowski, wir sehen uns in der Hölle, ich bin auf dem Weg zu meiner Familie.
Ja, empfinde ich ähnlich oder genauso. Wir haben eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt hatte, uns mal durch eine Serie versucht. Wir haben es nicht lange geschafft. Working Moms, hatte ich das schon mal
erwähnt? Ich glaube nicht, nein.
Ich weiß es nicht
genau. Ich erinnere mich nicht dran. Also erzähl es mir einfach nochmal.
Also Working Moms handelt von, wie viel sind es, 4 oder 5 Freundinnen oder Leute, die sich irgendwie, also Freundinnen und Leute, die sich aus so einem Babykurs kennen, startet damit, dass die in so einer Gruppe sitzen zu dritt und sich gegenseitig auf die Brüste gucken und ihre Brüste vergleichen und sehr enttäuscht davon sind, was da noch übrig geblieben ist von der ursprünglichen straffen Schönheit vor Kindern. Und am Anfang dachte ich halt, es ist so ein bisschen selbstironisch und Mütter, die versuchen, Arbeit und Familie unter einen Hut zu kriegen. Ich glaube, so ist auch der Ansatz der ganzen Geschichte. Aber es geht sehr schnell dahin über, dass eben die Arbeit und die Freiheit und das Leben ohne Kinder intensiv vermisst wird und alles dafür getan wird, um da wieder hinzukommen, was ja nicht geht, weil das Kind ist ja für immer da. Also man kann das gar nicht austauschen. Und es wird mir zu wenig kritisch betrachtet. Also es wirkt immer eher so, als würde man mit dieser Serie Verständnis für verzweifelte Mütter, die ihre Freiheit suchen, aufzeigen. Und die Väter sind da auch alle so leichte Tröttels, die so ganz selbstverständlich sich entweder Vollzeit um das Kind kümmern oder genauso selbstverständlich die ganze Zeit nicht da sind. Und da war ich relativ schnell abgeneigt, das weiterzuschauen, weil ich finde, das vermittelt halt den falschen, für mich falschen Ansatz, wie man als Familie existieren muss. Weil Job ist wichtig und muss auch alles passieren und ist auch selbstverständlich. Aber die Intensität oder die Priorität von beidem zueinander lege ich ganz klar in eine Richtung, ohne das andere zu vernachlässigen. Also die Arbeit ist immer wichtig und muss gemacht werden. Aber so wie du sagst, dann noch groß saufen gehen, obwohl der Abreisetag schon ansteht oder der Feierabend vor der Tür steht und man nach Hause könnte, wenn es der Arbeit zugänglich ist, also wir hatten es ja, als wir geplant haben aufzunehmen, habe ich dir geschrieben, so hier die Kollegen wollen abends jetzt noch ausgehen, da würde ich gerne mitgehen, dann mache ich das mit, um eben da dieses Team-Event sozusagen mitzunehmen und was zu erleben. Es war aber eben nicht Abreisetag, sondern noch mitten in der Dienstreise. Und am Abreisetag selbst würde ich jetzt keinen 2 Züge später nehmen oder vielleicht noch einen Tag länger bleiben und privat dann weiter da bleiben, um da irgendwie noch mitzufeiern. Ja. So, und da muss ich gerade dran denken, dass dieses Working Moms quasi dieses Bild, diese Welt aufzeigt und so versucht, Verständnis dafür zu entwickeln, obwohl ich kein Verständnis dafür habe, weil ja, du bist da jetzt anders gepolt als ich, aber wenn man sich einen Hund anschafft und feststellt, das ist mir zu viel, dann kann man den theoretisch wieder weggeben.
In meiner Sicht, das kann man Kindern auch, wenn du es genau nimmst.
Naja, aber es gibt halt keine Tierheime für Kinder. Du kannst dein Kind eben nicht so selbstverständlich oder zumindest mit der gleichen Grundlage abgeben wie ein Haustier.
Das ist der Pro-Tipp. Solange die ihren Nachnamen nicht kennen und nicht wissen, wie sie nach Hause kommen, kannst du einfach an der Tanke stehen lassen. Dann nimmt die schon jemand
mit. Und sie werden eventuell, genau, die werden eventuell richtig große Stars, siehe Moses. Genau. War das nicht der da im Holzkörbchen?
Im weiten Körbchen oder so. Ja, ich glaube, das war der. Ja,
genau, ich glaube, sie hatte nicht keinen Bock mehr, sondern die musste das weggeben, oder war das nicht? Ich weiß gar nicht mehr. Hatte die nichts mehr zu essen?
Ja, ich glaube, das war so eine traurige Kein-Essen-Geschichte und dann wurde er der Messias. Also quasi der Bushido
der Neuzeit. Nee, er ist nicht der Messias geworden.
Na klar.
Er hat nur die Juden aus... Nee, Messias ist Jesus.
Oh, dann war das... Warte mal, nee. Ja, nee.
Moses ist der die Juden aus Ägypten rausgeführt hat.
Ja, Moses ist der mit seinen 10 Geboten.
Richtig. Also vielleicht haben wir jetzt auch den Falschen gerade auf dem Schirm. Möge uns alle, die das hören hier und gerade denen sich die Fußnägel hochkrempeln, 3 Rosenkränze beten und uns dann kurz schreiben, was wir hier falsch
erzählt haben. Ja, bitte Feedback geben für den Fall, dass wir die Bibelgeschichte gerade neu erfinden.
Oder richtig.
Vielleicht war es auch richtig, ja. Das macht ja nichts.
Ach, sehr schön. Jetzt habe ich vorhin so ein bisschen philosophiert und gesprochen, was bei uns die nächsten Wochen ansteht. Wie sieht es bei euch denn aus? Habt ihr so eine feste Struktur ab jetzt bis
Weihnachten? Also jetzt gerade, weil wir ja Toten Sonntag hatten, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, darf man ja schmücken.
Letzte Woche, genau.
Meine letzte Amtshandlung, bevor ich entlassen wurde aus dem Familienleben, um diesen Podcast auszunehmen, war auch die, wie ich dir schon berichtet habe, dass ich die Weihnachtsdekokisten, alle 47 Stück, vom Dachboden nach unten getragen habe. Und ich muss an der Stelle zugeben, meine Frau hat letztes Jahr ausgemistet und sortiert. Wir haben nur noch 3 Kisten und ich glaube, es waren 5 Tüten. Und das ist weniger, als es noch letztes Jahr war, ja. Und auf jeden Fall wird jetzt gerade das Haus geschmückt. Da bin ich nicht unbedingt derjenige, der das Auge für hat. Es gibt dann nur noch so ein paar Aufgaben, die ich im Normalfall immer habe, wie zum Beispiel um Türen so eine schöne Tannengirlanden mit Beleuchtung anzubringen. Das ist traditionell meine Aufgabe. Das werde ich dann jetzt also noch machen. Und ansonsten gibt es so ein bisschen, ja, weihnachtliche Stimmung, würde ich mal sagen. Also am Wochenende wird dann meistens zur Kaffee- und Kuchenzeit das ein oder andere Plätzchen verdrückt oder ein Stück Stollen oder ähnliches. Das steht noch an. Meine Frau wird mit ihrer Mutter Stollen backen. Den gibt es jedes Jahr selbst gemacht und nur auserlesene Menschen bekommen etwas ab. Die sind auch wirklich sehr lecker, es sei denn, man mag Stollen nicht, dann findet man die wahrscheinlich nicht gut. Aber ich finde sie sehr lecker.
Oh, wieso muss ich gar nicht dazwischen quatschen und dich fragen? Ich wollte gerade fragen, magst du Stollen? Aber du hast es direkt beantwortet. Ich mag Stollen nicht.
Ja, wenn man Marzipan nicht mag, sind Stollen, glaube ich, blöd. Oder wenn man Rosinen nicht mag. Aber
ja, die sind es eher. Marzipan finde ich lecker.
Ja, man kann ja Steuern an sich. Ich weiß nicht, ob man das auch ohne machen kann. Ich weiß es nicht. Ich konsumiere einfach nur. Ich bin an dem Ende der Nahrungskette, dass ich nur sage, mehr Stollen bitte. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich keine weiteren Traditionen. Also man, ja, wir versuchen immer möglichst frühzeitig mit den stressigen Dingen des Geschenkeorganisierens durch zu sein. Meine Frau schafft das besser als ich. Ich hatte schon das ein oder andere Jahr, wo ich am 23.12. immer auf die Uhr geguckt habe und gedacht, das muss doch jetzt noch ankommen. Das muss doch jetzt endlich noch ankommen. Das ist dann immer nicht so cool. Aber dieses Jahr bin ich vorher fertig, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Sehr geil. Bei uns gibt es noch einen Punkt, der dazukommt, und da kannst du vielleicht auch sagen, ob es das oder mit anderen Inhalten bei euch auch gibt. Tatsächlich ist ein Jahr lang oder 11 Monate lang die Kevin-Allein-Reihe gesperrt, und ab Dezember wird es in wiederholter Form immer wieder geguckt. Ich habe es irgendwann in Form von DVDs geschenkt bekommen, und dann werden immer die beiden Filme Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York geschaut mit den Kindern zusammen, die das nicht ganz so hart feiern wie ich. Ich bin da das aufgeregteste Kind und freue mich immer wahnsinnig darauf. Aber das ist tatsächlich eine Tradition bei uns, dass wir, also wir gucken hier nicht, wie heißt es,
Aschenbrödel und die drei Nüsse oder irgendwie sowas, ja.
Irgendwie so, ja, ich glaube, es ist komplett, also es geht in die richtige Richtung, aber so heißt es immer noch nicht. 7 Nüsse für Aschenbrödel, ach, irgendwie so. Genau, das gucken wir nicht, sondern bei uns ist es tatsächlich die Kevin-Reihe, aber dann nicht im Free-TV, im linearen Fernsehen, sondern wann wir wollen und ohne Werbung und Unterbrechung. Da freue ich mich jedes Jahr wie ein kleiner Junge drauf, ja, das zu gucken. Und ich kann ihn nicht ganz mitsprechen, aber es ist klar, wann was passiert. Und ich freue es immer. Ich feiere es immer sehr.
Da gibt es bei uns tatsächlich noch was, also was ich so nicht mache, aber vielleicht fange ich auch an, weil ich das eigentlich ganz schön fand. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte der kleine Lord kennst, beziehungsweise, ja doch, es war der kleine Lord, glaube ich.
Das sagt mir was,
habe ich noch nicht geguckt. Das ist ein kleiner Junge, der unverhofft zu Adel kommt und sehr reich wird und einem alten, kaltherzigen Mann sozusagen das Herz öffnet und ihn zu einem fröhlichen, freundlichen Mann macht. Das erinnert so ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte mit Ebenezer Scrooge. Das sind beides Weihnachtsgeschichten, die meine Schwiegermutter mal als Kalender geschenkt bekommen hat. Das sind so 24 kleine Büchlein und die liest sie dann immer ganz gerne zu Weihnachten. Das ist eine Tradition, die in der Familie noch besteht, und ansonsten gucken wir diesen Weihnachtsfilm. Also den gibt's bei namhaften Streaming-Anbietern. Inzwischen ist der ja digitalisiert und mit, ich glaube, Jim Carrey spielt da so ein bisschen den Paten des Ebenezer Scrooge. Den gucken wir meistens irgendwann um die Weihnachtszeit noch, und eben den kleinen Lord auch in Originalverfilmung mit ganz, ganz schlechter Farbe und ja, nicht ganz so fein. Also nicht die richtig originale, ich glaube, die richtig originale Version ist so alt, dass sie ohne Farbe ist. Wir gucken schon die mit Blassfarbe, also in Pastelltönen.
Ja, kenne ich alle nicht. Also bei uns sind es die beiden, und ansonsten wird wild weiter das konsumiert, was so umsonst angeboten wird. Aber das sind so die Dinge bei uns, die also wir gucken jetzt auch nicht Dinner for One und so. Das ist ja dann eher zu Silvester,
aber... Es gibt noch eine ganz, ganz wichtige Weihnachtstradition, aber die pflege ich alleine, weil meine Frau sich das nicht angucken möchte. Also ist das immer meine Weihnachtstradition zu Weihnachten ganz alleine. Und zwar gucke ich, wenn hier im Haus alles schläft, nachts stirb langsam eins, weil es ist erst Weihnachten, wenn Hans Gruber vom Nakatomi Plaza gestürzt wurde.
Eigentlich auch geil, ja. Und du bist ja der Jack Peralta des deutschen Podcasts, von daher passt es da natürlich sehr gut als dein Lieblingsfilm. Ingo hat gerade deswegen kurz gestottert und unterbrochen, weil wir sprechen miteinander auf einer anderen Ebene, als ihr uns hört. Ich hatte mein Mikro aus und da kam meine kleine Tochter ran und fragte mich ganz entsetzt, wer ihr schönes, selbstgemaltes Gemälde zerrissen hat. Ich konnte ihr nicht weiterhelfen, habe ihr eine Backpfeife gegeben und sie rausgeschickt. Deswegen ist jetzt hier wieder Ruhe im Puff. Aber da muss ich mich jetzt drum kümmern. Deswegen muss ich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen anmoderieren. Ich hoffe, das geht für dich in Ordnung, ja. Ingo. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr unterbrochen oder aus dem Redefluss genommen. Sehr gut. Dann bleibt mir zu sagen, Nächste Woche gibt es dann wieder Kleinigkeiten der Freundlichkeit. Die lassen wir heute bewusst weg, damit da auch wieder ein bisschen Spannung aufgebaut wird. Die Teaserfee hat Arbeit. Da wird dann definitiv nächste Woche von berichtet oder in den nächsten Wochen. Wir brauchen immer noch Hinweise und Tipps von euch, ob irgendwelche Hörspiele ihr von uns produziert haben wollt. Und ich sage, frohen ersten Advent, genießt diesen Sonntag. Ich hoffe, es schneit bald wieder. Es war wunderschön, als es geschneit hat. Da drücke ich uns allen die Daumen. Ich bin da ein großer Freund von, wenn es so schön gedämpft draußen ist, weil der Schnee fällt und der Schnee knirscht unter den Schuhen. Wie auch immer, habt eine erholsame Adventszeit in der ersten Woche. Nächste Woche gibt es neue Gedichte von uns, neue Geschichten von uns. Bis dahin, bleibt gesund. Und ich übergebe wie immer das letzte Wort an den Ingo und sage Tschüss und auf Wiedersehen.
Und der Ingo hat sogar noch einen weiteren Teaser für die Teaserfee. Also es gibt diese Folge richtig viel zu tun. Und zwar wollte ich eigentlich noch von einer anderen Idee eines Adventskalenders berichten. Aber das teaser ich dann einfach mal für nächste Woche an. Ansonsten hoffe ich auch, ihr hattet Spaß. An der Stelle soll auch noch der liebe Benny gegrüßt werden. Er darf auch in unserer Adventszeit nicht vergessen werden und hat ein warmes Platz in unseren Herzen. Einen warmen Platz in unseren Herzen. Willkommen im Deutschkurs. Ja, ansonsten macht es gut, viel Freude in Adventszeit, seid besinnlich, verfallt nicht dem Konsum und macht es gut, Nachbarn.